Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und auch immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Richtig.
Daniel, wir sind angelangt bei Folge 432 und wir sind auch angelangt im neuen Jahr.
2024.
2024. Die Zeit, unerbittlich, schreitet sie voran.
Ja, aber das ist gut, weil dadurch entsteht immer mehr Vergangenheit, die wir wiederum erzählen können.
Wobei man ja sagen muss, Vergangenheit ist nicht gleich Geschichte.
Richtig. Herzlich willkommen so beim Geschichtsseminar.
Ja, neues Jahr, neues Glück. Daniel, erinnerst du dich noch, was wir im letzten Jahr besprochen haben?
Oh ja, du hast...
Die letzte Folge des letzten Jahres.
Du hast über dein Lieblingsthema gesprochen. Du hast über Essen und übers Kochen gesprochen und hast die Geschichte von Auguste Escoffier erzählt, dem Kaiser der Köche.
Dem Kaiser der Köche. So ist es. Schönes Feedback erhalten, wie immer. Die längeren Geschichten, die schieben wir in den Feedgag, der auch dieses Jahr wieder ausgiebigst zelebriert werden wird. Behaupte jetzt einfach mal. Und ja, vielleicht eines noch kurz. Ich habe ja erwähnt, wir haben ja in der Nachbesprechung haben wir also gemeint, eventuell machen wir, oder wie wäre das, wenn Escoffier ein Gericht für mich gemacht hätte?
Ja.
Und Philipp hat tatsächlich auf unserer Website ein Rezept à la Escoffier gepostet. Rôti de Porc de Emer à la Escoffier. Schweinefilet ist da die Proteinzutat. Und es Calvados ist drin, Maronen, schwere Sahne. Also es klingt sehr gut. Ja, es werde ich geräucherter Speck ist auch dabei. Also ziemlich genau das, was ich immer vorgestellt habe.
Ja, fantastisch.
Das heißt, ich werde das in den nächsten Wochen vielleicht mal ausprobieren. Ja, vielleicht wird es meine neue Leibspeise. Gut, Daniel, genug des in der Vergangenheit Schwägens. Jetzt ist Zeit für eine aktuelle Folge. Und nachdem ich die letzte Folge gemacht habe, erwarte ich mir von dir, dass du eine für diese Woche vorbereitet hast. Ist das der Fall?
Das ist der Fall, Richard. Ich habe die Weihnachtstage genutzt, um mir etwas Gedanken zu machen über folgende Geschichte. Richard, am 23. April 1820 kommt der Arzt Johann Gottlieb Benjamin Siegert auf der dänischen Insel St. Thomas an. Die Überfahrt aus Hamburg mit der Brig Vesta dauert 59 Tage und eine Brig, weißt du wahrscheinlich, ist ein Zweimaster, rar getakelt mit einem zusätzlichen Schratsegel am Großmast.
Und of course,
falls dir das nichts mehr sagt, kannst du es in Folge 411 nachhören, wo es um Segelschiffe geht. Jedenfalls, St. Thomas ist eine Karibikinsel, war lange Zeit ein wichtiger Handelsknotenpunkt und eine von drei Inselkolonien von Dänisch-Westindien. Und 1917 hat Dänemark dann die Insel an die USA verkauft. St. Thomas gehört zu den Jungferninseln, ist direkt neben Puerto Rico. Und wenn du gerade von St. Thomas weiter südlich fährst, landest du an der Küste von Venezuela. Es geht nämlich in dieser Folge, Richard, nicht um St. Thomas. Das ist nur eine Zwischenstation für Siegert auf dem Weg nach Venezuela. Siegert wurde nämlich in Hamburg von Simon Bolivar, dem südamerikanischen Freiheitskämpfer, als Militärarzt angeheuert für den Kampf gegen die spanischen Kolonisatoren. Und obwohl er erst 24 Jahre alt war, war Siegert schon ein erfahrener Wundarzt und Chirurg. Unter anderem hat er nämlich die verwundeten preußischen Soldaten bei der Schlacht von Waterloo versorgt. Und sein Entschluss, nach Venezuela zu gehen, liegt wohl vor allem in einem Familienstreit begründet, weil er Geld von seinem großen Bruder veruntreut hat, der ihm eigentlich das Medizinstudium in Berlin finanziert hat. Was er zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht ahnt, ist, dass er nie wieder nach Europa zurückkehren wird. Siegert wird im Laufe seines Lebens in einigen Teilen der Welt zu einer Bekanntheit werden, allerdings nicht durch seine Arbeit als Militärarzt und auch nicht unter seinem Namen, sondern durch seine Erfindung, die er wenige Jahre nach seiner Ankunft in Venezuela macht, 1824. Richard, kennst du Johann Gottlieb Benjamin Siegert oder hast du eine Idee, was er erfunden hat?
Es ist lustig, die längste Zeit habe ich mir gedacht, noch nie gehört, aber jetzt läutet es irgendwo bei mir im Hinterkopf, weil ich glaube, ich habe diesen Hinweis einmal gekriegt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was er findet, aber ich habe es gelesen und habe gedacht, interessant.
Fantastisch.
Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass du das aufbereitest. Also, um deine Frage zu beantworten, ich kenne ihn tatsächlich nicht wirklich.
Ja, aber du hast eine Ahnung, was er erfunden hat.
Wenn ich jetzt graben würde in meinem Hirn, würde es mir vielleicht einfallen, aber ich lasse mir das jetzt lieber von dir erzählen.
Fantastisch.
Anstatt hier meine Gehirnzellen anzustrengen.
Es geht nämlich in dieser Folge um Siegert und um Simón Bolívar, die südamerikanischen Unabhängigkeitskriege und um seine Erfindung.
Sehr gut.
Du erinnerst dich vielleicht noch an meine letzte Folge 430 über Johanna I. von Kastilien. Die jahrzehntelang von ihrem Sohn Karl V. im spanischen Tordesillas eingesperrt wurde. Und in dieser Zeit, also um 1500, formt sich nicht nur Spanien, so wie wir es kennen, sondern wird Spanien zu einem Weltreich durch die Kolonisierung in den Amerikas. Vor allem in Mittel- und Südamerika. Und Karl V. verpfändet 1528 bis 1546 der Kaufmannsfamilie der Welser Gebiete, die heute Teile von Venezuela sind. Und die Welser-Kolonie oder Welser-Land ist auch bekannt als Klein-Venedig, weil angeblich kommt der Name, also Venezuela, daher, dass Amerigo Vespucci, das ist der, nach dem der amerikanische Kontinent benannt ist, der soll nämlich Venezuela angeblich seinen Namen gegeben haben, weil ihn die Pfahldörfer dort an Venedig erinnert haben. Und daher der Name Klein-Venedig und dann auf Spanisch im Venezuela.
Ist auch lustig, oder? Klein-Venedig, ganzes
Land.
Als eine kleinere Version von einer Stadt benennen.
Bloß weil er an der Küste ein paar Pfahldörfer sieht. Aber bei dieser Geschichte ist es auch so, da heißt es immer angeblich. Also es ist nicht ganz klar, ob tatsächlich der Name Klein-Venedig daher kommt. Aber es ist so, die Welser, das waren so eine Patrizierfamilie aus Nürnberg und Augsburg. Und ich habe mal eine Folge über die Fugger gemacht, die ja auch aus Augsburg kommen. Und das ist schon eine Weile her, das ist Folge 95, der Aufstieg des Jakob Fugger. Und Jakob Fugger gilt als einer der reichsten Menschen der Geschichte. Und in der Folge ging es darum, dass diese Handelsfamilien deshalb so mächtig geworden sind, weil sie die Könige und Kaiser mit Krediten versorgt haben.
Ja.
Und das machen auch die Welser. Die Welser haben nämlich Karl V. viel Geld geliehen. Und weil er das Geld nicht zurückzahlen konnte, macht er ihnen das Angebot, stattdessen ein Stück Land in der sogenannten Neuen Welt als Lehen zu bekommen. Also er überlässt ihnen jetzt dieses Landstück, das heute zu Venezuela gehört. Und das ist eben jetzt bekannt als Kolonie Klein-Venedig. Und Karl V. war damit nicht nur seine Schulden los, sondern das hatte noch einen weiteren Vorteil für ihn. Sie haben nämlich das Land für ihn erschlossen. Also die Welser waren nämlich verpflichtet, das Land auch zu besiedeln. Die mussten zwei Städte gründen und drei Festungen bauen. Und die Welser mussten, weil das war ja ein Lehen, also sie mussten auch Abgaben leisten, hatten aber einige Privilegien. Also zum Beispiel waren sie von der Salzsteuer befreit und sie mussten im Hafen von Sevilla keine Zölle zahlen. Und die haben jetzt angefangen, das Land wirklich auszubeuten. Also sie wollten ja das Geld, das sie investiert hatten oder das Geld, das sie als Kredit dem Karl V. gegeben haben, so schnell wie möglich wieder reinbekommen. Deshalb haben sie das Land ausgebeutet. Sie haben sich vor allem auf den Sklavenhandel gestürzt und sind dabei äußerst brutal vorgegangen. Aber es gelingt ihnen nicht, dort in Venezuela einen florierenden Handelsstützpunkt aufzubauen, was eigentlich ja der Plan war. Und es endet letztlich in einem Desaster. Also es gibt zahlreiche Beschwerden beim Kaiser und der sieht sich dann genötigt, diesen Pachtvertrag mit den Welsern wieder aufzulösen. Also er kündigt daher also nach ungefähr 20 Jahren den Vertrag mit den Welsern wieder. Die Details dazu erzähle ich da dann in einer anderen Folge. Ich wollte nur so die Vorgeschichte erzählen, wie Venezuela erstmal zum Namen kommt und wie Venezuela zum ersten Mal kolonisiert wurde. Venezuela wurde 1535 zunächst mal Teil des Vizekönigreichs Neuspanien. Es ist so, die Verwaltungsgebiete in den Kolonien wurden von Spanien in sogenannte Vizekönigreiche eingeteilt. Das erste Vizekönigreich, das sie gegründet haben, war das Vizekönigreich Neuspanien mit der Hauptstadt Mexico City. Weil nämlich der Großteil dieses Vizekönigreichs war in Nord- und Mittelamerika. Sogar Teile der heutigen USA waren Teil davon, also Kalifornien, Texas und auch zeitweise der Westen von Louisiana. In späteren Jahren wurden dann die Vizekönigreiche danach umorganisiert und Venezuela ist dann später Teil des Vizekönigreichs Neugranada geworden. Neugranada waren dann eben mehr die Gebiete in Südamerika, ist aber dann vor allem als sogenanntes Generalkapitanat recht eigenständig gewesen. Und die Hauptstadt von Venezuela war wie heute auch Caracas. Die Stadt ist nämlich kurz nach den Welsern von einem spanischen Konquistadoren gegründet worden, 1567, als Santiago de León de Caracas.
Okay.
Und dort in Caracas, kommen wir jetzt zum nächsten Protagonisten dieser Folge, dort wurde nämlich 1783 Simón Bolívar geboren. Und den kennst du wahrscheinlich, oder?
Ja, war revolutionär.
Genau, einer der bekanntesten südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer, wird auch genannt El Libertador, der Befreier.
Mhm.
Und er wächst in einer sehr wohlhabenden Familie auf. Seine Eltern besitzen Kakaoplantagen, auf denen auch zahlreiche Sklaven arbeiten. Und er bekommt dann eine sehr gute Ausbildung und verbringt ab 1799 einige Zeit in Europa. Mit einem Privatlehrer ist er dann erst in Spanien unterwegs und später reist er dann auch durch Frankreich und Italien.
Ah, er macht eine Grand Tour.
Genau. Und diese Zeit in Europa um 1800 wird ja politisch vor allem durch eine Sache geprägt, nämlich durch die Napoleonischen Kriege.
Mhm.
Und Bolívar ist nicht nur beeindruckt von Napoleon, er ist sogar zufällig gerade in Mailand, als Napoleon sich dort 1805 zum König von Italien krönen lässt. Und die Napoleonischen Kriege führen ja in Europa dazu, dass es zu nationalen Bewegungen kommt. Also es entsteht in vielen Staaten so ein Nationalbewusstsein durch den Kampf gegen Napoleon und Frankreich. Und es passiert auch in Südamerika um 1800. Also da entwickelt sich in vielen Gebieten so eine Nationalstaatsbewegung. Und dort eben gegen die spanische Herrschaft. Jetzt kommt aber noch ein entscheidender Punkt dazu, nämlich Spanien wurde nämlich während der Napoleonischen Kriege ab 1808 von seinen Kolonien in Südamerika abgeschnitten. Nach der Invasion Frankreichs in Spanien. Und das stärkt jetzt natürlich die Unabhängigkeitsbewegung in Südamerika und führt dazu, dass die ersten Länder die spanischen Gouverneure stürzen und sich für unabhängig erklären. Den Anfang macht Ecuador 1809 und 1811 folgt dann auch Venezuela mit der Gründung der Ersten Republik. Und die Gründung der Ersten Republik, die hält allerdings nicht lange, denn es kam dann zu Gegenangriffen der spanischen Royalisten und denen gelingt es, in Venezuela wieder die Macht an sich zu reißen. 1812 muss nämlich die Revolutionsarmee unter Francisco de Miranda kapitulieren und die Erste Republik war also nach nur einem Jahr wieder Geschichte.
Ja.
Bolívar hat schon mitgekämpft als Offizier, hat er nämlich für die Venezolanische Republik gekämpft. Er ist nämlich nach seiner Rückkehr aus Europa einer Widerstandsgruppe in Caracas beigetreten.
Mhm.
Übrigens hat zur Niederlage der Republikaner auch ein schweres Erdbeben im März 1812 beigetragen. Da wurden nämlich weite Teile von Caracas zerstört.
Sind wir wieder beim Erdbeben.
Genau. Bolívar flieht nach der Niederlage 1812, wie viele, die gegen die spanische Herrschaft gekämpft haben, zunächst mal aus Venezuela, stellt dann ein kleines Heer zusammen, dem sich dann im Laufe des Feldzugs, den er jetzt dann antritt, immer mehr venezolanische Freiwillige angeschlossen haben. Er beginnt nämlich jetzt eigenmächtig loszuziehen gegen spanische Truppen und ist damit aber so erfolgreich, dass er dann ab 1813, ein Jahr später, also nach dem Sturz der Ersten Republik, mit seinem Heer Richtung Caracas zieht. Also er zieht mit seinem Heer jetzt Richtung Hauptstadt. Und dieser Feldzug ist bekannt als der Campagna Admirable. Admirable heißt so viel wie bewundernswert. Also Campagna Admirable ist der bewundernswerte Feldzug. Es gelingt ihm nämlich, obwohl seine Truppen den Spanischen numerisch weit unterlegen sind, dass er trotzdem Caracas einnimmt. Und beim Einzug in die Stadt wird er halt gefeiert und die Zweite Republik Venezuelas wird ausgerufen.
Mhm.
Jetzt könnte man meinen, das war's mit der Unabhängigkeit in Venezuela, ist aber lang noch nicht das Ende des Unabhängigkeitskampfs, weil die Spanier und die Königstreuen waren noch immer in Überzahl und die schlagen wieder zurück. Ein Jahr später, Mitte 1814, muss Bolívar wieder aus Venezuela fliehen. Und jetzt kommt es noch schlimmer für die Unabhängigkeitskämpfer, denn Spanien ist jetzt wieder handlungsfähig. Napoleon ist quasi Geschichte und der König Ferdinand der VII. Kommt wieder zurück auf den Thron, nachdem Napoleon abgesetzt wurde. Und der schickt jetzt ein Heer mit 12.000 Soldaten in die Kolonien, um die alte Kolonialordnung wiederherzustellen.
Mhm.
Und deshalb dauert jetzt eine Weile. Also Bolívar geht erstmal ins Exil, stellt sich neu auf und 1816 kommen damit Truppen wieder zurück nach Venezuela. Man muss aber vielleicht noch dazu sagen, diese Kämpfe, die beschränken sich nicht nur auf Venezuela, sondern auf ganz Neugranada, also auf dieses ganze Vizekönigreich, vor allem auf die Gebiete des heutigen Kolumbiens und Panamas.
Mhm.
Und jetzt biegen wir langsam in den Teil der Geschichte ein, wo dann ein weiterer Protagonist auftaucht, nämlich der Siegert, von dem ich dann ganz am Anfang schon erzählt habe. Ab 1817 treffen dann nämlich vermehrt europäische Söldner in Südamerika ein, um den Aufständischen gegen die Spanier zu helfen. Hast du eine Idee, warum die das machen?
Nein.
Es hat nämlich zu tun mit dem Ende der Napoleonischen Kriege. In Europa gibt es nämlich jetzt nach der entscheidenden Niederlage Napoleons bei Waterloo im Juni 1815 viele arbeitslose Soldaten. Und die wurden von Bolívar jetzt gezielt angeworben. Und einer davon war ein gewisser Johann Gottlieb Benjamin Siegert, der an der Schlacht bei Waterloo als Regimentsarzt teilgenommen hat. Siegert ist nämlich 1796 in Schlesien geboren, das ist heute ein Teil von Polen, und er beginnt nach seiner Schulausbildung ein Medizinstudium in Berlin. Und nachdem sein Vater stirbt, kümmert sich erstmal sein ältester Bruder um ihn, der Johann Siegert. Der wohnt in Halberstadt, das ist im heutigen Sachsen-Anhalt, und der ist Arzt. Und noch bevor Siegert jetzt sein Medizinstudium abschließt, lässt er sich fürs Militär rekrutieren, nimmt dann als Feldchirurgus und Wundarzt des 2. Ostpreußischen Infanterieregiments an der Schlacht bei Waterloo teil. Also vermutlich hat er jetzt schon in sehr jungen Jahren die schlimmsten Verletzungen behandelt und viel Erfahrung als Wundarzt gesammelt. Und nach der Schlacht bei Waterloo geht er nach Halberstadt zu seinem Bruder, der ihm rät, das Medizinstudium in Berlin abzuschließen, und der finanziert ihm das auch. Und daher zieht Siegert jetzt ab März 1817 wieder nach Berlin. Und bevor er endgültig fertig studiert, kommt es zum Bruch mit seinem ältesten Bruder. Der Grund sind 100 Dukaten, die er ihm unterschlägt. Also angeblich ist die Geschichte so, dass Johann ihn bittet, 500 Dukaten bei der Bank für ihn zu holen, und er ihm aber nur 400 bringt und 100 Dukaten unterschlägt. Und als Begründung sagt er dann nur, er hätte das Geld notwendigkeitshalber gebraucht. Und sein Bruder Johann ist außer sich und ist wütend auf seinen jüngsten Bruder und bricht jetzt mit ihm. Es gibt keinen Kontakt mehr zwischen den beiden in den nächsten Jahren.
Ja, verständlich, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Siegert sagt später, dass er eigentlich nur seinen Bruder besuchen wollte mit dem Geld. Und am Ende des Tages finanziert dieses Geld aber jetzt seine Reise nach Venezuela.
Naja, weißt du, finanziert er ihm schon alles und dann besteht er ihn auch noch.
Ja.
Das ist einfach nicht richtig.
Jetzt zieht ihn aber jetzt nach Hamburg. Und vielleicht, um sich abzulenken oder weiter weg von der Familie zu sein. Jedenfalls trifft er in Hamburg jetzt auf den Gesandten López Méndez. Und der ist im Auftrag von Bolívar in den europäischen Großstädten unterwegs, um Soldaten für den Unabhängigkeitskampf zu rekrutieren. Und die versprechen natürlich ein regelmäßiges Einkommen. Und der Méndez, der geht natürlich auf den Siegert zu, weil er weiß, der Siegert, der hat Erfahrung als Wundarzt. Der war eben schon auf den Schlachtfeldern unterwegs jetzt und hat eben auch bei Waterloo die Soldaten versorgt. Das heißt, er wirbt ihn jetzt an als Regimentschirurg. Und der Siegert sagt zu, eben auch mit dem Versprechen, jetzt dadurch ein regelmäßiges Einkommen zu haben und vielleicht eben auch, um eine Ablenkung zu haben von diesem Familienstreit. Und so tritt er jetzt also im Februar seine Reise von Hamburg an nach Venezuela. Und wie du aus meiner Einleitung schon weißt, kommen sie erstmal in St. Thomas an, der dänischen Insel, und ziehen dann weiter nach Venezuela. Das Ziel ist eine Stadt am Orinoco, das ist der wichtigste Fluss in Venezuela. Und die Stadt, in der sie ankommen, ist an einer strategisch wichtigen Stelle, an einer Stelle nämlich, an der sich der Fluss verengt. Und deshalb heißt die Stadt auch, oder hat die Stadt den Namen, Santo Tomé de Guyana de la Angostura del Orinoco. Angosto heißt schmal, weshalb es auf Deutsch heißt St. Thomas von Guyana an der Verengung des Orinoco. Sie kommen also in Angostura an, wie die Stadt in Kurzform heißt. Und Angostura, Richard, sagt dir das was?
Tatsächlich nur wegen den Cocktails.
Richard, sehr gut. Ich dachte, ich habe jetzt
Angostura
so einen.
Angostura Bitters.
Ja, ich dachte, ich habe jetzt so einen, wie soll ich sagen, Wöf-Klikot-Moment.
Na, ich habe gleich dran denken müssen. Sind natürlich viel verwendete Bitters, wenn man Cocktails macht.
Ich hatte gehofft, Richard, dass du das sagst. Wir werden darauf auch zurückkommen. Angostura ist aber erstmal noch aus einem anderen Grund sehr bekannt, weil dort findet ab 1818 der Kongress von Angostura statt. Und das ist deshalb so bedeutend, weil Bolívar hier auf diesem Kongress das Ziel ausgibt, einen Staat Großkolumbien schaffen zu wollen. Den Unabhängigkeitskämpfern gelingt es auch ein Jahr später, 1819, diesen Staat zu gründen. Also da wird Großkolumbien gegründet und Bolívar wird der erste Präsident dieses neuen Landes, das aus den heutigen Staaten Kolumbien, Ecuador, Panama, Venezuela und Teilen Perus und Guyanas bestand. Und die Gründung von Großkolumbien ist auch das Ende des Vizekönigreichs Neugranada. Allerdings dauert es in Venezuela noch bis 1823, bis schließlich die spanischen Streitkräfte endgültig kapitulieren. Die Gründung von Großkolumbien war natürlich nicht das Ende der südamerikanischen Unabhängigkeitskriege, weil es gab ja noch weitere Vizekönigreiche. Zunächst mal das Vizekönigreich Peru, Gegen das zieht Bolivar nämlich jetzt ebenfalls in den Krieg. Und auch da gelingt es den Unabhängigkeitskämpfern jetzt schließlich, die spanischen Herrscher zu vertreiben. Also ab 1824 war dann auch Peru unabhängig und das Vizekönigreich Peru war dann damit auch Geschichte. Und durch Intervention Bolivars wurde dann 1825 auch Bolivien unabhängig und dessen Name geht ja direkt auf Bolivar zurück. Und dasselbe passiert bei Angostura. Angostura wurde 1846 dann auch umbenannt und zwar in Ciudad Bolívar.
Ja.
Also ja, in Südamerika ist eben einiges nach Bolívar benannt, weil er eben auch der bekannteste und wahrscheinlich auch der wichtigste Unabhängigkeitskämpfer war zu der Zeit. Mit dem Tod von Simón Bolívar 1830 zerbricht aber dann Großkolumbien wieder. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir kommen jetzt mal zurück zu Siegert und seiner Zeit in Angostura. Siegert ist nämlich jetzt 24, als er in Angostura ankommt. Er lernt erstmal Spanisch, heiratet kurz nach seiner Ankunft auch eine Venezolanerin und er versorgt verwundete Soldaten als Militärchirurg. Und das heißt, er nimmt nur an einem Feldzug teil und verbringt dann eigentlich sein restliches Leben in Angostura. Und es dauert nicht lang, dann wird Siegert einer der wichtigsten Ärzte in der Stadt. Also er bekommt den Posten als Stadtphysikus, er wird Leiter des städtischen Krankenhauses. Neben seiner Arbeit fürs Militär eröffnet er dann noch eine eigene Praxis und er betreibt noch eine Apotheke. Und das ist jetzt auch der entscheidende Punkt meiner Geschichte, denn Siegert beschäftigt sich mit den spezifischen Pflanzen und Heilkräutern vor Ort, von denen ja viele völlig neu sind für ihn. Und vor allem an die bekannten oder an die ihm bekannten Heilkräuter, die er aus Europa kennt, kommt er in Venezuela ja nur schwer ran. Deshalb lässt er sich zum Beispiel von Einheimischen zeigen, welche Hausmittel sie verwenden für bestimmte Krankheiten. Und in seiner Praxis hat er viel mit Magen-Darm-Erkrankungen zu tun und mit vielen Fiebern. Also gerade Gelbfieber zum Beispiel, was sehr verbreitet.
Mhm.
Und er startet
jetzt
dann...
Jetzt weiß er endlich, worauf das Ganze rausläuft. Jetzt endlich. Okay, go on.
Ich dachte, du weißt es vorher schon, nachdem du den Namen Angostura gehört hast.
Na, ich habe eins und eins zusammengezählt. Ja, aber ja, erzähl weiter.
Er startet dann den Versuch, ein Tonikum herzustellen, durch das Mischen von unterschiedlichen Kräutern. Und dieses Tonikum soll vor allem gegen Magen- und Darmbeschwerden helfen. Und 4 Jahre später, 1824, verkauft er dann zum ersten Mal dieses Tonikum, das er herstellt, ein bitter schmeckendes Getränk, das ebenfalls gegen Appetitlosigkeit, Blutarmut, Neurasthenie und allgemeine Schwäche helfen soll. Und er beschreibt dieses Tonikum folgendermaßen. Des Morgens, nüchtern und vor dem Mittagessen genommen, ruft dieser Bitter den vortrefflichsten Effekt hervor. Er belebt die Esslust als auch die Verdauungskräfte, besonders bei hypochondrischen und hysterischen Personen, auf eine sehr auffallende Weise. Gegen Blähungen, Magenerkältungen und Diarrhöen leistet er ebenfalls die ausgezeichnetsten Dienste. Dieses aromatische Bittergetränk, ein Bitterlikör, verkauft Siegert ab jetzt als Amargo de Angostura oder besser bekannt als Angostura Bitters oder Angostura Aromatic Bitters. Siegert ist jetzt nicht nur Arzt, sondern auch Unternehmer. Ich war mir natürlich sehr, sehr sicher, dass du Angostura kennst durch die Cocktailbitter. Wir werden nachher noch genauer darüber reden. Weil wir haben jetzt schon im Grunde verraten, dass Angostura heute nicht mehr als Heilgetränk verwendet wird, sondern eben als Mischgetränk für Cocktails. Zunächst mal vielleicht, was ist drin? Weißt du, was drin ist im Angostura?
Puh, na.
Also wie genau und was alles genau drin ist, ist natürlich ein Firmengeheimnis bis heute. Und angeblich gibt es nur eine Person in der Firma, die das weiß und das dann immer weitergibt zur nächsten Generation. Aber jetzt sag mal so, inzwischen ist es, glaube ich, kein Familienunternehmen mehr. Und, ja.
Ja.
Also es ist drin Enzianwurzel, Gewürznelken, Kardamom, Zimt und China-Rinde. Und man würde vielleicht erwarten, dass Angostura-Rinde mit drin ist, weil das Ding ja auch Angostura heißt. Und Angostura-Rinde wirkt auch ähnlich wie China-Rinde. Und das Verwirrende ist, dass es später Nachahmerprodukte auf dem Markt gegeben hat, die auch Angostura heißen. Und in denen ist tatsächlich Angostura-Rinde drin. Im Original ist es aber nicht drin. Im Original, also in diesem Angostura-Bitters, ist eben nur China-Rinde drin.
Und China-Rinde, ist das das, aus dem Quinin gewonnen wird?
Ja, genau. China-Rinde, da wird Quinin gewonnen, genau. Und Angostura-Rinde kann man eben ähnlich verwenden wie China-Rinde.
Verstehe.
Und dieses Tonikum, also Angostura, ist dann in Südamerika recht bald sehr beliebt geworden. Also Siegert schickt dann auch ab 1830 die ersten Flaschen nach Europa und er muss dann die Herstellung immer stärker erweitern. Und ab 1856 gibt er dann sogar seine Praxis und auch die Leitung des Krankenhauses auf, um sich eben mehr seinem Unternehmen widmen zu können. Weil sich das Getränk vor allem unter Seeleuten sehr stark verbreitet und sehr beliebt wird, weil die einerseits sehr viele Magenprobleme haben, also weil auf See ist es eben, kommt es häufig vor, dass die dann nach diesen wochenlangen Seereisen oft an Koliken, Ruhe, Durchfall oder an anderen tropischen Krankheiten gelitten haben und dagegen trinken sie dann dieses Tonikum. Andererseits aber auch deshalb, weil die anfangen, Angostura mit Alkohol zu mischen, vor allem mit Gin. Und das ist jetzt so der Anfang dieses Wechsels von dem Genuss von Angostura als Heilmittel zu einem Genussmittel. Es gibt aber so einen alten Werbespruch noch von Angostura, der heißt so: Wenn dir die Gedärme zittern, nimm Siegerts Angostura bittern.
Sehr gut.
Und Seeleute und Händler machen das Tonikum jetzt in der ganzen Welt bekannt. Also nach der Unabhängigkeit Venezuelas 1830 kommen auch einige deutsche Kaufleute und Reeder nach Venezuela, mit denen Siegert nicht nur Geschäfte macht, sondern auch bald verwandtschaftlich verbunden ist durch die Heirat seiner Kinder. Also seine älteste Tochter zum Beispiel heiratete den Hermann Wädchen und das ist der Sohn einer Reedereisfamilie. Also nicht irgendeiner Reederei, sondern von D.H. Wädchen und Co. Und das war Mitte des 19. Jahrhunderts die weltweit größte private Segelschiffsreederei. Und auf diese Weise verbreitet sich jetzt Angostura international immer mehr und wurde auch auf den Königshöfen gern getrunken, weshalb er dann, also 1902, wird Angostura dann offizieller Hoflieferant am preußischen Hof unter Wilhelm II. Und Angostura bekommt auch bei der Wiener Weltausstellung 1873 eine Goldmedaille. Und im Laufe der Jahre wurde das jetzt immer weniger als medizinisches Getränk verkauft, sondern etabliert sich jetzt eben als Mischgetränk für Cocktails. Wird ja heute noch so verwendet und auch für Desserts und Soßen wird es auch manchmal verwendet. Aber vor allem ist es eben heutzutage ein Cocktail bitter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, warum bitter notwendig ist, um ein Getränk bitterer zu machen, habe ich bis heute nicht verstanden.
Geht um die Balance.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich selten Cocktails trinke, außer wir sitzen abends in einem Hotel zusammen nach einer Fernsehshow und reden über Magic. Das stimmt. Aber ansonsten...
Da hast du mich von Magic überzeugt.
Also ansonsten trinke ich eigentlich keine Cocktails. Deshalb finde ich es irgendwie komisch, warum man einen Alkohol nimmt, dort erst was Süßes reingibt und dann noch was Bitteres obendrauf. Also du wirst es mir gleich erklären.
Es ist ganz interessant. Sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, weil ich habe gewisse Parallelen zu einem anderen Getränk auch jetzt rausgehört in deiner Geschichte.
Ah, verstehe. Also Angostura ist im Grunde wahrscheinlich, du kennst dich besser aus, aber ist wahrscheinlich das bekannteste Cocktail-Bitter überhaupt, oder?
Ja, Peugeots gibt es dann auch noch, das auch sehr viel verwendet wird, aber Angostura ist sicher das bekannteste. Ja.
Hast du auch eine Flasche zu Hause?
Ja, natürlich.
Fantastisch. Du musst,
ich habe auch die Orange-Bitters zu Hause. Auch mal alles für einen guten Old-Fashioned.
Old-Fashioned, das wäre auch der Cocktail, über den ich gleich noch mit dir reden will.
Sehr gut.
Aber hol doch mal die Flasche, bitte.
Ich hol's schnell, ja?
Hol mal, ja.
Kein Moment. So, da.
Fantastisch. Richard, beschreib mal, was du
siehst. Ich habe jetzt auch gleich die Orange Bitters dazu genommen.
Sehr gut. Aha. Beschreib mal, was du siehst.
Naja, es ist eine braune Flasche mit einem weißen Etikett und das Etikett ist aber zu groß für die Flasche. Also es steht ein bisschen so drüber, was es ja ein bisschen außergewöhnlich macht.
Und sehr viel Text drauf steht, oder?
Sehr viel Text, ja.
Dieser Text ist die Firmengeschichte auf Englisch und auf Spanisch.
Aha.
Sehr charakteristisch ist auch der gelbe Deckel.
Aha.
Und oben am Flaschenhals siehst du das Porträt eines Mannes.
Das Porträt eines Mannes. Warte mal, ich weiß nicht, provisorische Brille. Da sehe ich tatsächlich so ein Wappen und drüber so eine Art Stempel mit zwei und aber das könnte ein Porträt in der Mitte sein, aber es ist schon so, ich habe die Flasche schon ein bisschen und es ist schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eingesaut.
Verstehe. In der Mitte, das, was du in der Mitte siehst, ist das Porträt von Siegert.
Ich habe die Orange Bitters auch hier und da sieht man es noch besser.
Irgendwo müsste auch die Unterschrift von Siegert drauf sein. Das ist das Echtheitssiegel im Grunde dieser Flasche, weil es gab natürlich dann viele, die dieses Tonikum nachgemacht haben.
Aha. Und ja, beim Etikett ist es so längs. Ist die Unterschrift drauf. Ah ja, da sieht man auch besser. Steht sogar Dr. J.G.B. Siegert.
Genau. Und es gibt auch einen Österreich-Bezug dazu, nämlich Kaiser Franz Josef I. müsste auch auf der Flasche abgebildet sein, auf der Seite irgendwo.
Ja, lustig. Bei den Orange Bitters ist ein Bild vom Siebert und beim Original ist oben so eine Szene dargestellt mit drei Leuten in einer Toga. Und drunter ist Also ist ein Bild von jemandem, das könnte der Kaiser sein, aber ja, es könnte auch Sieger von der Seite sein.
Nee, das von der Seite, das ist dann Kaiser Franz Josef I., weil Angostura ja die Goldmedaille bei der Wiener Weltausstellung bekommen hat.
Ah, geil. Sehr gut.
Damit habe ich, das war ehrlich gesagt der Plan, dass es so läuft. Fantastisch. Also Angostura ist zwar einer der bekanntesten Cocktailbitter, es gibt eine sehr große Fülle, die dann an Bitters entstanden ist im 19. Jahrhundert oder im Laufe des 19. Jahrhunderts. Und soweit ich das gelesen habe, sind die aber in den 70er und 80er Jahren ein Stück weit in Vergessenheit geraten, weil die klassische Bar- und Cocktailkultur so einen ziemlichen Niedergang erlebt hat. Und erst in den letzten Jahrzehnten haben Barkeeper wieder angefangen, historische Cocktailrezepte zu verwenden. Und da spielen jetzt die Bitters und auch eben Angostura wieder eine sehr, sehr wichtige Rolle. Die Geschichte der Cocktails, Richard, die erzähle ich aber nicht, weil die muss von dir kommen.
Sehr gut.
Was ich allerdings gelernt habe in der Vorbereitung und was ich sehr spannend fand, war, dass Cocktails, wie so vieles, ja im 19. Jahrhundert erfunden wurde und im Grunde erst die Bitters den Cocktail zum Cocktail machen. Also man hat schon vorher alkoholische Mixgetränke getrunken, das waren die Slings. Und die Slings bestanden aus einer Spirituose, aus Wasser und Zucker. Und die Bitter-Slings waren dann die Cocktails. Also da hat man dann die Spirituose genommen, Wasser bzw. Eis, Zucker und dann eben noch ein Bitter dazu. Und einer der ersten Cocktails überhaupt ist dann der Old Fashioned. Und du hast Old Fashioned vorher schon erwähnt. Was ist im Old Fashioned alles drin?
Zucker, Angostura Bitters und Rye Whisky.
Genau.
Und du kannst auch noch Orange Bitters dazugeben. Also da gibt es Debatten.
Sehr gut. Ich habe gelesen, oft noch ist eine Zeste dabei, so eine Zitrone oder Orangenschale.
Achso, ja genau. Als Garnisch hast du halt entweder Orange oder Zitronenzeste noch drin.
Also mir war nicht klar, dass die Bitter letztlich den Cocktail ausmachen. Interessant fand ich, dass Angostura auch während der Prohibition in den USA weiterverkauft werden durfte, obwohl es 44,7% Alkohol enthält. Aber wurde in Apotheken verkauft und zwar als Starkbitter, weil man es nicht als Alkohol pur trinken kann. Oder kann man schon offenbar, weil es ist ja auch so getrunken worden ganz am Anfang, aber weil es nicht so gedacht ist, hat man es eben weiterhin verkaufen dürfen.
Mhm. Man hat 28%, ja, sehe ich gerade hier. Achso, die Orange Bitter ist um 28.
44,7.
Das sollte man nicht zu viel davon trinken. So.
Und ja, nicht, dass du jetzt anfängst, jeden Morgen so auf nüchternen Magen, wie es Siegert empfohlen hat.
So ein Tonikum. So, ja, das ist mein Tonikum zum Kaffee.
Ich dachte mir, Richard, ich suche mal ein Rezept für dich raus, weil ich ja weiß, dass du vor allem gerne Martinis trinkst.
Aha.
Am liebsten trocken habe ich eine Dry-Martini-Variante mit Angostura rausgesucht. Und zwar?
Ja, sehr gut. Beim Martini ist ja auch tatsächlich so, dass, glaube ich, der ursprüngliche oder eines der ersten Rezepte, das, glaube ich, noch anders geheißen hat, Martinis vielleicht, sowas in die Richtung, dass das ja auch tatsächlich mit Orange Bitters gemacht worden ist.
Mit Orange Bitters? Ah, okay. Mal. Jedenfalls, das Rezept ist Gin, Wermut und am Ende einen Tropfen Angostura draufgeben. Zack, fertig.
Gut, das ist quasi wie ein Martini mit ein bisschen Angostura.
Genau.
Also es kommt natürlich aufs Mengenverhältnis an, aber das ist relativ, das sind die Bestandteile von einem Martini. Da gibt es natürlich auch, weil der ursprüngliche hat noch eigentlich so ein Likör. Aber es ist
ja, das war,
sehr gut. Werde ich ausprobieren.
Nicht ganz ernst gemeint, Richard. Das war die Ironie meiner Geschichte, dass ich dir natürlich.
Ach so.
Ja, das ist natürlich kein ernsthaftes Rezept, wenn ich sage Gin, Wermut, Tropfen, Angostura und fertig.
Naja, weißt du, in der Geschichte des Martinis zum Beispiel, da hat es ja unterschiedlichste Mischungsverhältnisse gegeben. Also die Zutaten stimmen ja schon.
Ja.
Ja, das ist wie, dann kann man sich nach Belieben, so wie es einem schmeckt.
Das ist wie wenn ich sage, mach einen Schweinebraten, nimm das Schwein, schieb's in den Ofen und warte 3 Stunden. Das ist ja auch kein Rezept.
Naja, aber die Zutaten hast du ja genannt.
Ja. Und Siegert stirbt dann 1870 auch recht wohlhabend. Also man muss sich ja vorstellen, er ist ja mehr oder weniger nur mit dem geklauten Geld seines Bruders in Venezuela angekommen. Und ist wirklich auch so eine der bekanntesten Persönlichkeiten dann auch in Angostura und auch in Venezuela gewesen zu dem Zeitpunkt. Eben war auch lange Jahre einer der bekanntesten oder wichtigsten Ärzte auch der Stadt gewesen. Nach seinem Tod übernehmen dann erstmal seine Kinder das Unternehmen. Aber es ist so, die politische Lage in Venezuela, die bleibt angespannt. Also es ist auch recht instabil über die nächsten Jahrzehnte. Die Zeit ist geprägt von zahlreichen Putschversuchen und Bürgerkriegen. Und es übernehmen dann erstmal 3 Söhne das Geschäft und verlegen dann 1875, also 5 Jahre nach seinem Tod, den Standort des Unternehmens nach Port of Spain auf Trinidad and Tobago. ein Inselstaat direkt vor der Küste Venezuelas. Gibt mehrere Gründe für den Umzug. Die instabile politische Lage war eine, dann die hohen venezolanischen Zölle, weil die wurden offenbar ja immer wieder erhöht, oft auch willkürlich. Und was noch dazu kommt, Trinidad und Tobago war britisches Hoheitsgebiet. Und das hat den Handel mit Europa natürlich massiv erleichtert. Und dazu kam, dass sie jetzt direkt in einer Hafenstadt produziert haben, die auch eine internationale Handelsmetropole war. Und der Wechsel dahin war aber gar nicht so einfach zu bewerkstelligen, weil es war ihnen eigentlich verboten. Als venezolanische Staatsbürger durften sie die Produktion nicht ins Ausland verlagern. Und deshalb haben sie die Gerätschaften zur Herstellung von Angostura erstmal heimlich aus Ciudad Bolívar nach Port of Spain geschmuggelt. Und dann konnten sie eben anfangen, dort zu produzieren, haben dort aber über die Jahre immer größere Produktionsstätten gebraucht, weil eben aus diesem Heilmittel inzwischen jetzt ein weltweit verwendetes Genussmittel geworden ist. Und bis heute wird Angostura in Trinidad in Tobago hergestellt.
Sehr gut.
Es gibt dort, falls du mal hinfährst, auch ein House of Angostura, ein Museum, wo man auch Werksführungen machen kann, habe ich online gesehen.
Aha, großartig. Ein weiterer Ort, wo ich hin muss.
Der Erste Weltkrieg war dann wirtschaftlich allerdings ein ziemliches Desaster für Angostura. Also die Familie verliert auch in der Folge erstmal für einige Zeit die Mehrheit der Anteile. Also es ist dann auch 1910 zu einer Aktiengesellschaft geworden. Die verlieren dann erstmal die Mehrheit der Anteile. Ich glaube, ein kanadischer Investor kauft sich dann ein. Sie kriegen es aber dann Jahrzehnte später wieder zurück. Und ich glaube, inzwischen, glaube ich, ist es ein größerer Konzern, der, glaube ich, nicht immer familiengeführt
gehört, gehört wahrscheinlich auch zu irgendwas Größerem oder so in die Richtung.
Genau.
Wie bei Sophien.
Und ja, Richard, das war meine Geschichte über einen deutschen Auswanderer, Benjamin Siegert, der als Militärarzt nach Venezuela geht, um die Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen und am Ende ein bitteres Kräutertonikum erfindet, das er international vermarktet. Das ist aber nicht als Heilmittelbekanntheit erreicht, sondern als Cocktailbitter.
Hervorragend. Sehr gut. Ich wollte jetzt sagen, eigentlich, also ich bin neidisch, weil ihr hätte die Folge machen sollen oder ich hätte sie machen wollen. Ja. Aber tatsächlich finde ich es so ganz cool, weil so hast du mir quasi so einen Wöfklikot-Moment bescheren können. Ja. Der bei dir nicht so funktioniert hat, aber
ja, genau.
So umgekehrt hat es gut funktioniert. Hervorragend. Großartige Sache. Eine Sache, die mir noch einfällt zum Etikett. Ich weiß nicht, ob du darauf gestoßen bist. Und ich habe die Geschichte nämlich gerade vor kurzem irgendwo gelesen und da war von zwei Brüdern die Rede, wo es um das Design dieser Flaschen geht. Und du hast es ja auch gesehen, dieses Etikett ist ja zu lang eigentlich für die Flasche.
Ja.
Und die Geschichte, die ich gehört habe, war eben von zwei Brüdern. Und ich nehme jetzt einmal an, dass es die Söhne vom Siebert waren, Siegert. Und dieses Etikett, das ist ja höchstwahrscheinlich, nicht höchstwahrscheinlich, das muss nach der Weltausstellung 1873 gemacht worden sind, also kommt es hin, dass sie diejenigen waren, die dann zuständig waren dafür. Und angeblich war es so, dass einer von den Brüdern war für die Flaschen zuständig und der andere fürs Etikett. Und sie haben sich dann vertan in der Größe und sie haben aber das einreichen wollen bei einem Wettbewerb. Und haben das dann halt trotzdem so gemacht, also mit dem zu großen Etikett auf diese Flaschen. Wettbewerb haben sie nicht gewonnen, aber einer der Juroren hat gemeint, dieses zu große Etikett, das ist super, weil es so ein eigenes Merkmal ist. Und deswegen haben sie es so belassen. Ich weiß nicht, ob das den Tatsachen entspricht. Ich weiß nicht, ob du drauf gestoßen bist, aber das ist halt so die Geschichte um das, warum es so ein komisches Etikett hat.
Interessant. Ja, es ist wirklich auffällig, dass es so drüber steht.
Ja.
Und was man an diesem Etikett auch merkt, weil auch sehr viel Text dabei steht, das ist wirklich so ein, ja, der Versuch, über dieses Etikett so was Authentisches oder eben so ein Echtheitszertifikat zu geben, um zu zeigen, so, das ist jetzt wirklich so der Bitter und um den Nachahmern eben zu zeigen, so, das sind nur Nachahmungen und das Originalbitter ist eben Angostura.
Ja, hervorragende Geschichte. Weil du vorhin gefragt hast wegen Bitter, ja, warum sollte man irgendwo was Bitter dazugeben? Deswegen habe ich vorhin auch gefragt wegen der China-Rinde, ob da Quinin drin ist. Und Quinin ist ja wahnsinnig bitter, wenn man es einfach so zu sich nimmt. Und da habe ich eben die Parallelen zu einem anderen Cocktail gefunden oder ist mir eingefallen, weil Quinin wird ja verwendet gegen Malaria. Und wurde abgebaut und ist dann genossen worden, aber war halt zu bitter. Und in Indien haben sie das Ganze dann mit Zucker versehen und Wasser. Und daraus wurde das Indian Tonic Water.
Ah.
Und das ist dann gemischt worden mit Gin und der Gin Tonic Wart geboren.
Okay, interessant.
Ja. Ja. Weil eben das Tonic wurde getrunken gegen Malaria und damit es dann auch irgendwie noch genießbarer ist, ist Gin dazugeben worden.
Sehr gut. Ah, das ist interessant. Also wie gesagt, auf die Geschichte der Cocktails freue ich mich auch noch von dir.
Ja, ja, das ist schon in Vorbereitung.
Fantastisch. Weil wir das jetzt vorhin öfter erwähnt haben, der Wirf-Clicquot-Moment, wollte ich das vielleicht noch kurz erklären. Es war so, als du die Folge über Wirf-Clicquot gemacht hast, hast du in der Einleitung sehr lange geredet und hast dann erst sehr spät den Namen Wirf-Clicquot fallen lassen, in der Hoffnung oder in der Erwartung, dass ich dann sage, oh, wow, es geht um Wirf-Clicquot. Und ich habe mich bemüht darum, den Namen Angostura so spät wie möglich jetzt in dieser Folge zu nennen, in der Hoffnung, dass du dann denkst, wow, Angostura, jetzt fällt der Groschen.
Ja, Angostura ist mir gleich aufgefallen, aber ich habe nicht gewusst, also die Verbindung, dass es dann tatsächlich darum gehen wird, das ist mir dann eben, wie du gehört hast, so mittendrin dann erst gekommen.
Ja, bei mir war es ja noch schlimmer bei Wirf-Clicquot, weil mir hat Wirf-Clicquot ja nichts gesagt, das war ein Desaster. Du hast ja aber ja im Grunde schon gleich gewusst, Angostura, das muss was mit, also du kanntest die Bitters, weil du sie ja auch daheim hast.
Ja, sehr gut. Apropos, jemand hat uns bei der Tour eine 2015er Bantage von Wirf-Clicquot geschenkt.
Oh ja, richtig,
da war irgendwas. Und wir, genau, und hatten, wie gesagt, so ein quasi ein historisches Jahr. Und mir ist erst später geschossen, er hat damit höchstwahrscheinlich gemeint 2015, weil dort unser Podcast gegründet wurde.
Ah, fantastisch.
Ja. Ist übrigens noch immer bei mir im Kühlschrank, ja, weil wir es noch nicht geschafft haben, sie gemeinsam zu trinken.
Stimmt, wir wollten eigentlich nach dem Tourabschluss.
Nach der ersten Woche der Tour, ja. Ist nicht ausgegangen. Aber naja, wird dann nicht schlecht. Also nicht so schnell.
Ja, sehr gut.
Kann man ein bisschen aufbewahren.
Ja, Richard, was ist jetzt dein Lieblingscocktail? Also sind es immer noch Martini?
Ich mag den Martini schon sehr gern, ja, aber ansonsten, ich habe so ein paar in der Zwischenzeit. So. Also jetzt zum Beispiel im Winter trinke ich gern einen Mandarin Vodka Sour. Es ist Wodka und es ist also dann sauer, das heißt, es ist auch Eiweiß dabei für das Mouthfeel. Ja, das ist dann so schön cremig oder ein bisschen cremig und frothy. Und vor allem ist drin Mandarin Napoleon.
Ah.
So ein Mandarinenlikör, den man, glaube ich, für gar keinen anderen Cocktail verwenden kann. Also ich habe keine Ahnung gefunden bisher. Wir haben da auch nicht gesucht, muss ich dazu sagen, weil ich so begeistert bin davon.
Ah.
Also der ist für den Winter recht gut. Sonst, ich mag den Scorpion Reef auch sehr gern. Der enthält Mezcal unter anderem. Ist ein recht komplexer, ist einer dieser Cocktails, wo du dir denkst, ah, das ist tatsächlich more than the sum of its parts. Ja. Wo einige unterschiedliche Dinge dazukommen, die dann einen ganz eigenen Geschmack ergeben.
Verstehe.
Das finde ich auch immer die Magie an Cocktails. Muss ich da mal machen.
Ich will aber natürlich auch dann mal einen Trink mit Angostura, weil ich glaube, ich habe das noch nie, ich habe noch nie einen Cocktail mit Angostura getrunken.
Also Old Fashioned mag ich sehr gern, weil den kann man relativ einfach zubereiten. Mhm. Ja, da musst du nicht irgendwie shaken oder sonst wie, sondern du gibst die Zuckerwürfel oder den Zuckerwürfel in dein Glas und tränkst sie mit den Bitters und rührst das Ganze um und gibst dann einen großen Eiswürfel und den Rye dazu und musst das Ganze einfach nur umrühren, im Glas schon. Also quasi ist so ein schneller Cocktail, den ich mache, wenn ich gerade Lust habe, einen Cocktail zu trinken, aber mir nicht zu viel antun will.
Was ich mich da immer frage bei dieser Art von Cocktails, warum, wenn ich jetzt, bei Old Fashioned ist ja Whisky drin. Wenn ich jetzt Lust auf Whisky habe, wieso trinke ich nicht einfach einen Whisky? Also wieso muss ich da noch andere Sachen dazu mischen, weil ich ja eigentlich offenbar den Geschmack von Whisky haben will?
Also eben dann nicht nur der Geschmack von Whisky, sondern es ist ein ganz neues Geschmackserlebnis, weil du ja die Bitters auch dabei hast und Zucker.
Verstehe.
Also das bedient einfach den Umstand, dass wir unterschiedliche Dinge schmecken. Und das halt auch, guck mal, ich meine, wenn man dieser Logik folgt, die du sagst, dann müssen wir eigentlich nur eine Sache essen.
Ja.
Die ganze Zeit, die einem schmeckt.
Ja, man darf das Essen nicht zu komplex machen.
Nein, ich meine, der Old Fashioned ist jetzt nicht einer der komplexesten Cocktails, muss man auch dazu sagen. Ja, also ist er eben relativ schnell angerührt. Und dafür, wie wenig komplex ist oder wie wenig kompliziert dazu zu bereiten, ist der Geschmack dann eigentlich halt schon wieder sehr komplex, weil eben dieses Tonikum enthalten ist.
Aber ich finde das wirklich sehr interessant, weil man macht es bei anderen Getränken ja nicht. Also, dass diese Bitter so wichtig sind für Cocktails, finde ich deshalb so spannend, weil wenn ich jetzt ein Bier trinke, sage ich ja nicht, oh, ich tue mir noch einen Tropfen Angostura rein, damit es noch bitterer wird, sondern dann nehme ich das Getränk, wie es ist.
Ja, aber das ist halt, weil du, also Cocktails, du trinkst ja einen Cocktail nicht gegen einen Durst, du trinkst einen Cocktail auch nicht, um betrunken zu werden, ja, sondern du trinkst ihn, weil du unterschiedliche Geschmackserlebnisse dadurch hast.
Ja, verstehe.
Und deswegen fügst du halt noch andere Dinge hinzu. Grundsätzlich eben auch wie bei Speisen, ja? Oder Nachtischen oder so. Ja, Nachtisch genießt du ja auch nicht, weil du unbedingt die Kalorien vom Zucker brauchst, sondern weil du die diversen Zusammenstellungen magst.
Ja. Ich brauche noch dringend die Kalorien vom Zucker.
Ja. Also deswegen, ja, das ja, ist halt was so ein bisschen deine Geschmackswelt bereichert, so ein Cocktail.
Ja, sehr interessant. Und war aber auch, finde ich, spannend, dass es auch eine Getränkeklasse ist, die auch erst im 19. Jahrhundert entstanden ist.
Naja, weißt du, mehr Möglichkeiten, mehr Zutaten, mehr Geld, mehr, das ergibt dann halt solche luxuriösen Dinge, weil es ja eigentlich ein Luxus ist, ja, die sowas zusammenzustellen.
Naja.
Das mit so exotischen Dingen wie Angostura Bitters, die um die halbe Welt reisen müssen, ja,
naja,
damit du die hier dann old-fashioned machen kannst. Es ist halt, wie so viele Dinge, ist halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Stilisierung. Ja. Also, wie gesagt, du trinkst den nicht gegen einen Durst, sondern du möchtest halt irgendwie was Eigenes erschaffen, das dir irgendwie ein Erlebnis bringt, das du nicht jeden Tag oder jede Minute deines Tages hast.
Naja, klar.
Deswegen trinkst du einen Cocktail.
Es hat ja auch was mit Lifestyle zu tun. Also wenn man jetzt auch, wie ich eben vorhin auch gesagt habe, so in den 70er und 80er Jahren, wo diese Barkultur dann so Niedergang erlebt und dann wieder so ein Revival jetzt erlebt, wo man sich, glaube ich, auch vorstellen kann, dass diese Cocktails, wenn wir nochmal über Escoffier oder so reden, im Ritz oder so, wenn du dann abends nach diesem Essen da sitzt, dann haben die Leute wahrscheinlich sich einen Cocktail bestellt.
Gut möglich. Ich meine, im Savoy zum Beispiel,
Savoy war
während
das,
der Zeit der Prohibition, ist ja eine der berühmtesten amerikanischen Bars eröffnet worden, weil die ganzen amerikanischen Barkeeper aus den USA quasi nach Europa gekommen sind, weil sie halt keinen Job mehr gehabt haben. Und einer davon ist hat sich niederlassen im Savoy und das gibt's glaube ich, heute noch, diese American Bar im Savoy. Schöne Verknüpfung zur vorherigen Folge.
Ja, nicht, also was ich schon faszinierend finde, ist, dass es eben ein deutscher Auswanderer in Venezuela ist, der eigentlich bei den Unabhängigkeitskämpfen helfen wollte oder geholfen hat, als Arzt, der dann dieses Tonikum erfindet.
Hast du einen Hinweis gekriegt eigentlich zu dieser Geschichte?
Ich habe keinen Hinweis bekommen. Also nur indirekt habe ich einen Hinweis bekommen, weil ich eigentlich wollte ich eine Geschichte über Klein Venedig machen. Was ich auch noch tun werde, sei hier schon mal angekündigt, aber ich bin dann zufällig über Angostura Bitter gestoßen und dachte mir, eigentlich genial, weil das könnte jetzt meine Wöff-Clicquot-Folge werden, weil ich weiß zwar, dass du die Geschichte wahrscheinlich gerne gemacht hättest, aber trotzdem dadurch, dass man auch viel über Bolivar und über Venezuela erzählen kann, dachte ich mir, passt es trotzdem ganz gut, dass ich das mache und kann trotzdem mit dir noch über Cocktails reden. Und nehme dir damit auch nicht die Geschichte der Cocktails vorweg, weil die würde ich tatsächlich nicht machen.
Großartig. Sehr gut. Ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut. Tatsächlich habe ich keinen Hinweis dazu erhalten. Ich weiß nicht, als ich am Anfang gesagt habe, dass ich da irgendwie was im Kopf habe, an was ich da gedacht habe. Vielleicht bin ich irgendwo sonst noch mal da drauf gestoßen.
Ja, ich weiß schon, wie es passiert ist. Als du den Cocktail gemacht hast, hast du einen Angostura-Tropfen reingemacht, dann hast du die Flasche angeschaut und hast gedacht, Siegert? Wieso steht da Siegert?
Na, schau, das Lustige ist, ich habe, glaube ich, wirklich nie genauer dieses Etikett durchgelesen.
Da steht im Grunde die Firmengeschichte drauf. Das ist wirklich lustig.
Ja, voll. Hervorragend. Eine Sache fällt mir noch ein, weil der Sieger der Wundarzt war bei Waterloo. Du hast gesagt, er hat die preußischen Soldaten behandelt. Dann hat er ihn höchstwahrscheinlich nicht behandelt, aber du erinnerst dich, ich habe mal aus unserem absoluten Frühwerk habe ich Folge gemacht über einen Briten, der sein Bein verloren
ein
hat
Bein.
In Waterloo.
War es Wellington? Nee, nicht Wellington. Zwar.
Nein, eben, der war mit Wellington. Warte, ich schaue jetzt nochmal nach, wie es, weil wir haben das ja auf unserer Webseite hier.
Es war noch unter 10, glaube ich.
Ich suche einfach nach Bein. Genau, ein Bein für ein Königreich. ZS04 damals noch.
04.
So, GRG 04, vierte Folge. Tatsächlich, der eigentliche Titel ist Wellingtons Rache oder ein Bein für ein Königreich. Und das war im Grunde ein Konkurrent vom Wellington, der dort sein Bein verloren hat.
Interessant.
Da hat mein Bruder Martin Wellington und Paget gelesen.
Ah, lustig, ja.
Ich erinnere mich. War die Stimme von den beiden. Ah,
ja, genau.
Die Frühzeit.
Wahrscheinlich hat Siegert den aber nicht getroffen.
Naja, wahrscheinlich nicht. Waren ja viele beteiligt
naja.
In Waterloo. Sehr gut. Sehr schöne Geschichte. Das ist auch tatsächlich eine Folge, sehe ich gerade, die dauert 13 Minuten 54. Das war noch so innerhalb dieses Dings, wo wir uns damals gesagt haben, ja, wir erzählen eine Viertelstunde Geschichte. Aber, ja. Hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen, Daniel, oder sollen wir übergehen in den Feedback-Hinweis-Blog?
Nee, ich würde sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail tun, feedback@geschichte.fm, ganz direkt auf den Social-Media-Plattformen tun, auf denen wir zugegen sind, da heißt man Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, gibt einfach geschichte.social in einem Browser ein, landet dann auch direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts tun oder grundsätzlich einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Wer uns nicht nur hören, sondern auch lesen möchte, hat die Möglichkeit, ein Buch zu kaufen. Das heißt, Geschichten aus der Geschichte ist überall im Buchhandel erhältlich. Merch gibt es unter geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Die eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren. Und die zweite Möglichkeit, bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 € im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Andreas, Hans-Jörg, Klaus, Delia, Marei, Laura, Julia, Joe, Carsten, Sebastian, Dan, Nadja, Helena, Michael, Stefanie, Jakob, Anna, Ralf, Lars, André, Markus, Matthias, Christoph, Steffen, Bernd, Florian, Kai, Bastian, Melanie, Sören, Jörn, Jakob, Michael, Johannes, Oliver, Carsten, Matthias, Christoph, Nils, Ferdinand und Philipp. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
Tja, Richard, ich würde sagen, 2024 beenden wir den Podcast genauso wie die letzten 8 Jahre auch.
Richtig. Und zwar, indem wir dem einen das letzte Wort geben, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Du
hast es eh schon richtig gesagt, oder?
Habe ich es beim ersten Mal richtig gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, sag es nochmal zur Sicherheit.
Nämlich die napoleonischen Kriege.